SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie heute schon ein Stück Regenwald gerodet oder ein bisschen Atommüll produziert? Vielleicht haben Sie auch einige Näherinnen ausgebeutet. Wer Geld anlegt, kann unwissentlich dazu beitragen. Nachhaltige Geldanlagen sollen eine Alternative sein.
Die Schwierigkeit grundsätzlich bei nachhaltigen Geldanlagen ist, dass es halt keine verbindlichen Kriterien gibt. Also der Begriff ist nicht geschützt und es gibt auch keine Mindeststandards.
Klagt Anke Behn von der Verbraucherzentrale Bremen. Jeder Anbieter versteht unter nachhaltig, was er will. Das macht das Investieren kompliziert. Mehr dazu später im Gespräch. Außerdem berichten wir über den Infraschall von Windkraftanlagen. Eine Bundesbehörde hat sich dabei offenbar komplett verrechnet. Und wir erklären, was ein Verkehrslärmblitzer ist. Zuerst aber geht's bei uns um Klimaschutz, genauer das deutsche Klimaschutzgesetz. Das greift zu kurz. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht die Politik gerade zum Nachbessern verdonnert. Ein Kommentar von Werner Eckert.
Von wegen zahnloser Tiger. Dieses Urteil zeigt, die viel gescholtenen internationalen Klimaverhandlungen haben ganz konkrete Folgen in den einzelnen Staaten. In diesem Fall für uns in Deutschland. Die Ziele im Paris-Abkommen sind grundsätzlich verfassungsrechtlich einklagbar. Ganz ähnlich haben ja schon oberste Gerichte in den Niederlanden und Frankreich entschieden. Dem Tiger wachsen da ganz offensichtlich Zähne. Die Richter machen klar, es ist für die Bundesregierung verpflichtend, ihren Beitrag zu leisten, damit der menschengemachte Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad begrenzt bleibt. Sie kann sich nicht rausreden, dass Deutschland ja nur einen kleinen Teil des weltweiten Drecks macht oder dass man ja nicht so genau weiß, wie viel konkret die Klimagase runter müssen. Im Gegenteil, sagen die Richter, weil man das nicht so genau weiß, ist noch mehr Vorsicht angebracht. Vor allem aber stellen sie klar, unsere Freiheit heute, flott Auto zu fahren, bei offenem Fenster zu heizen und maximal Fleisch zu konsumieren, diese Freiheiten engen die Freiheit kommender Generationen ein. Und die ist genauso viel wert, eigentlich. Und wenn man auf die Modelle der Klimawissenschaftler schaut, müsste dann jetzt schon mehr Klimaschutz verordnet werden. So weit ist das Verfassungsgericht nicht gegangen. Es akzeptiert die Ziele und das Vorgehen der Regierung bis 2030. Erst für die Zeit danach verlangt es konkrete weitere Zielvorgaben, um sicherzustellen, dass Deutschland bis 2050 realistisch klimaneutral wird. Werner Eckert, SWR Umweltredaktion.
Global, das Umweltmagazin. Klimaschutz, das heißt auch Ausbau der Windkraft. Der aber schmeckt vielen nicht. Anwohner sorgen sich unter anderem wegen des sogenannten Infraschalls. Das sind unhörbare Schwingungen, die die Gesundheit beeinträchtigen sollen. Jetzt hat sich herausgestellt, eine von Windkraftgegnern oft zitierte Studie ist falsch. Der Infraschall von Windrädern ist viel schwächer als behauptet. Lorenz Storch berichtet.
Da hat sich eine Bundesbehörde schlicht verrechnet. Und zwar die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR im Jahr 2005. In ihrer viel zitierten Studie zum Zitat unhörbaren Lärm von Windkraftanlagen. Verrechnet um mehr als den Faktor 1000. Der Erlanger Physikprofessor Martin Hundhausen nennt es unverständlich, wie ein solch kapitaler Fehler mehr als ein Jahrzehnt lang unbemerkt bleiben konnte.
Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe da drauf geguckt und nach 2 Stunden wusste ich, das ist falsch.
Ein Fehler, der sehr folgenreich war. Windkraftgegner, zum Beispiel von der Initiative Vernunftkraft, haben sich immer wieder auf diese sozusagen amtliche Studie bezogen. Physikprofessor Hundhausen schüttelt den Kopf darüber.
Dass den Leuten Angst gemacht wird vor etwas, was vollkommen normal ist, Druckschwankungen in der Luft. Und es gibt Quellen für Infraschall, die sind viel größer. Und das ist so offensichtlich. Und dennoch wird immer noch behauptet, Infraschall würde krank machen. Jeder Wind, der um das Haus streicht, macht schnell mehr an Infraschall. Und wir haben überhaupt kein Problem damit.
Stefan Holzheu vom Zentrum für Ökologie und Umweltforschung der Uni Bayreuth hat die BGR schon seit vergangenem Sommer auf die Unstimmigkeiten hingewiesen. Die Behörde, die dem vom CDU-Minister Peter Altmaier geführten Bundeswirtschaftsministerium untersteht, habe jedoch lange abwehrend reagiert. Stefan Holzheu ärgert sich darüber, wie viele Windkraftprojekte in all den Jahren mit Verweis auf Infraschall verhindert wurden.
Also das sind schon gewaltige Implikationen, die so eine Studie da hat. Und die BGR muss sich da schon auch mal die Frage stellen lassen, wie das dazu kommen konnte, dass überhaupt so ein Fehler so lange da herumgeistert, und auch über die Art und Weise, wie schwer man sich getan hat, diesen Fehler jetzt zu korrigieren.
Die Bundesanstalt BGR hat die offensichtlich falsche Studie jetzt aus dem Netz genommen und eine Überarbeitung angekündigt. Aber man habe ja ohnehin nie etwas über Auswirkungen von Infraschall auf den menschlichen Organismus aussagen wollen.
Vom unhörbaren Infraschall zu deutlich hörbaren Geräuschen, Verkehrslärm, ein Problem auch bei unseren Nachbarn in der Schweiz. Nach Schätzungen des dortigen Bundesamts für Umwelt sind mehr als 1 Million Menschen in dem kleinen Land von schädlichem Verkehrslärm betroffen. Ein Genfer Unternehmen entwickelt Geräte, mit denen Lärmsünder ähnlich wie Raser geblitzt werden können. Ein Prototyp ist bereits im Einsatz. Katrin Hondl hat sich den Lärmblitzer angeschaut.
Hab ich schnell gefahren.
Genau. Eine Landstraße in der Nähe von Bern, irgendwo zwischen typisch Schweizer Dorfidylle und rauschendem Vorortverkehr. An einem Strommast vor einem Bauernhof hat Alain Bützberger, Verkehrsingenieur bei der Firma Swiss Traffic AG, einen kleinen schwarzen Kasten angebracht. Ein Radargerät. Aber es hat nicht die Raser, sondern die Krachmacher im Visier.
Das ist ein intelligenter Lärmsensor mit künstlicher Intelligenz. Der misst den Lärm der verschiedenen Fahrzeuge auf der Straße und kann diesen Straßenlärm vom Umgebungslärm deutlich unterscheiden. Das heißt, wir nehmen nur Straßenlärm auf. Zusätzlich ist der Lärmsensor auch in der Lage, die Fahrtrichtung zu unterscheiden, und er kann 3 Fahrzeugkategorien auch mit unterscheiden: Autos, Motorräder und Lastwagen.
50 Meter weiter haben Alain Bützberger und sein Team gut sichtbar am Straßenrand ein großes Schild aufgestellt. Mit eindeutiger Symbolkraft. Das Foto eines kleinen Jungen, der sich sichtlich genervt die Finger in die Ohren steckt. Darunter eine LED-Schrift mit je nach Lärmmesswert einer Botschaft für die Menschen am Steuer. In Rot oder Grün.
Wenn jemand unter der Lärmschwelle liegt, kommt ein Danke. Wenn er darüber liegt, kommt ein Leiser mit Ausrufezeichen.
Entwickelt hat den Lärmradar das Genfer Start-up-Unternehmen Securaxis zusammen mit Forschern der Uni Lausanne. Noch sei der Radar nur für die Sensibilisierung der Lärmsünder ausgerichtet, erklärt Start-up-Gründer Glenn Meleder. Aber man arbeite nun an einem Modell für die Polizei, damit zu laute Fahrer genauso bestraft werden können wie Raser. Bis aus dem Lärmradar auch ein Lärmblitzer wird, dauert es also noch ein bisschen. Aber die Schweizer Politik ist schon dabei im Kampf gegen den Motorenlärm auf den Straßen. Bereits im Juni wird sich das Parlament mit einer Initiative befassen, die das Ziel hat, den Einsatz von Lärmblitzern gesetzlich zu regeln. Motorradfahrerinnen und Fahrer machen bereits mobil gegen die Lärmblitzerpläne. Sogar von Motorradrassismus ist die Rede. Man will sich halt den Spaß nicht verderben lassen, auf knatternden Zweirädern über Bergstraßen und Alpenpässe zu zischen. Aber immer mehr Schweizerinnen und Schweizer leiden unter dem Krach. Das Bundesamt für Gesundheit hat alarmierende Zahlen veröffentlicht. Jede 7. Person sei tagsüber und jede 8. in der Nacht von schädlichem Verkehrslärm betroffen. Ein altes Problem, für das es nun, so freut sich Ingenieur Alain Bützberger, endlich eine technologische Lösung gibt.
Das hat die Politik natürlich aufgeweckt und gesagt, Lärm war immer schon ein Thema, jetzt gibt es solche technologische Sensoren, also setzen wir das ein.
Die Corona-Pandemie hat viele Menschen in finanzielle Nöte gestürzt. Etwa Gastronomen, Konzertveranstalter, Künstler. Andere, die weiter Geld verdienen, sparen. Aus Sorge um die Zukunft und weil es im Lockdown schlicht weniger Gelegenheit gibt, Geld auszugeben. Die Folge: Das Geldvermögen der Deutschen ist kürzlich auf ein Rekordhoch gestiegen. Nämlich auf fast 7 Billionen Euro. Dominik Bartuschek.
Diese gewaltige Summe verteilt sich auf Bargeld, aber zum Beispiel auch auf Bankeinlagen, Ansprüche gegenüber Versicherungen, Wertpapiere oder Anteile von Investmentfonds. Geld ist aber nicht neutral. Investmentfonds zum Beispiel halten oft genug Aktien und Anleihen von Unternehmen, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden oder die von Umwelt- und Klimazerstörung profitieren. Dann wird die Rendite auf Kosten von Mensch und Umwelt erwirtschaftet. Das wollen immer mehr Anleger vermeiden mit sogenannten nachhaltigen Geldanlagen.
Warum das gar nicht so einfach ist, weiß die Diplomökonomin Anke Behn. Sie ist Expertin für Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bremen. Ich habe vorab per App mit ihr gesprochen, darum klingt es etwas anders.
Global, das Gespräch.
Merken Sie denn auch in Ihrem Beratungsalltag, dass das Interesse an nachhaltigen Geldanlagen wächst?
Ja, das merke ich. Also ich beschäftige mich schon seit fast 9 Jahren mit diesem Thema. Und es ist schon so, dass in den letzten Jahren immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher eine solche spezielle Beratung dann auch bei uns buchen. Und auch das Interesse der Medien und der Öffentlichkeit zu dem Thema wird immer stärker. Sehr besonders war das auch in der Zeit von Fridays for Future zum Beispiel, als das dann halt auch die Jugendlichen und die Kinder sehr in die Öffentlichkeit gebracht haben.
Gibt es denn ein vertrauenswürdiges Siegel, an dem ich sofort erkenne, ja, dieses Finanzprodukt, also diese Spareinlage, dieser Investmentfonds, diese Riester-Versicherung ist garantiert nachhaltig?
Also die Schwierigkeit grundsätzlich bei nachhaltigen Geldanlagen ist, dass es halt keine verbindlichen Kriterien gibt. Also der Begriff ist nicht geschützt und es gibt auch keine Mindeststandards. Deswegen kann jeder Anbieter etwas anderes darunter verstehen. Es gibt auch noch kein Siegel, was jetzt, sage ich mal, den kompletten Markt abdeckt.
Jeder Anbieter definiert also nachhaltig oder ethisch-ökologisch unterschiedlich. Welche Ansätze gibt es denn da?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Anlageansätze das Ziel haben, jetzt zum Beispiel bei einem Investmentfonds, bei einem Aktienfonds, die Unternehmen, die in den Fonds kommen könnten, zu filtern. Daher wird auch oft eine Kombination angewandt. Also es gibt einmal Ausschlusskriterien, dadurch werden dann Unternehmen und Staaten herausgefiltert, die man also zum Beispiel nicht haben möchte, wie beispielsweise fossile Energien. Und das übrig gebliebene Investmentuniversum wird dann noch durch einen Best-in-Class-Ansatz oftmals gefiltert. Und
Best-in-Class heißt Bester der Branche, oder?
Ja, also beim Best-in-Class-Ansatz ist es so, dass man keine Branche ausschließt. Das heißt, in alle Branchen darf dieser Fonds im Prinzip investieren. Und es gibt sogenannte Rating-Agenturen, die Unternehmen einschätzen. Und danach können dann die Anbieter aussuchen, dass sie sagen, okay, wir nehmen halt die Besten aus dieser Branche auch in unseren Fonds rein.
Das heißt, da können dann auch durchaus Kohlekonzerne oder Mineralölkonzerne mit drin sein?
Genau, also durch diesen Ansatz kann das sein und das mag halt auch auf den ersten Blick halt verwundern, aber es steckt halt die Idee dahinter, dass auch die weniger engagierten Branchenvertreter halt animiert werden, quasi dem klassenbesten Unternehmen es gleich zu tun und ihr soziales, ethisches und aber auch ökologisches Engagement zu verstärken. Und der Wunsch dahinter ist, dass dann langfristig die ganze Branche nachhaltiger werden könnte.
Sie hören global das Gespräch mit Anke Behn von der Verbraucherzentrale Bremen über nachhaltige Geldanlagen. Ich als Anlegerin muss mir also überlegen, welcher Anlageansatz überzeugt mich und mich dann ganz genau informieren, welches Produkt zu mir passt. Das klingt ja ganz schön aufwendig. Gibt es da irgendwelche Hilfestellungen?
Ja, also ganz speziell zum Beispiel, wenn es um den Ausschluss von kontroversen Firmen geht. Es gibt eine Nichtregierungsorganisation, also Facing Finance heißen die. Wir kooperieren auch bei einem Projekt gemeinsam, aber nicht bei dieser Datenbank, die ich jetzt gleich anspreche. Und zwar heißt die Faire Fonds. Und dort haben die Kollegen von Facing Finance Investmentfonds, also Aktienfonds von unterschiedlichen Fondsgesellschaften, aber halt auch eine Rubrik von den Nachhaltigkeitsfonds. Und man kann dort schauen, welche kontroversen Firmen, also zum Thema Rüstung, Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzung, sind 8 Kategorien, meine ich. Und dort kann man genau schauen, welche Unternehmen sind in dem Fonds drin und auch welche Firmen sind nach Einschätzung von Facing Finance auch dann als kontrovers anzuschauen.
Und da könnte ich dann zum Beispiel finden, Unternehmen X investiert in Palmölplantagen oder da gibt es die Kritik, dass Produkte auch mithilfe von Kinderarbeit erstellt werden und kann dann für mich selber entscheiden, kann ich das mittragen oder nicht, so?
Genau.
Was halten Sie denn von Geldanlagen, wo mir ganz konkret versprochen wird, das gibt's, mit einem Investment von 10.000 Euro zum Beispiel können Sie so und so viel CO2 und x Tonnen Abfall einsparen und außerdem Wasser aufbereiten. Ist sowas seriös?
Ja, Sie spielen hier auf den Impact-Rechner an, der nach der Klage meiner Kollegen aus Baden-Württemberg nun vom Netz genommen wurde. In diesem Fall hat sogar jetzt auch die DekaBank, die diesen Impact-Rechner dort öffentlicht hatte, nun selbst eingeräumt, dass eine derartige Wirkung keine belastbare Messgröße hat. Und ich denke, Anbieter sollten mit sowas nur werben dürfen, wenn sie es auch beweisen können.
Wie sicher sind denn ethisch-ökologische Geldanlagen?
Die Risiken hängen am Produkt. Ob man jetzt zum Beispiel in ein Sparprodukt investiert, dort sind die Risiken wesentlich geringer, als wenn ich jetzt in einen Windpark investiere. Und man sollte, um eine breite Risikostreuung haben, auch immer gut diversifiziert sein, also nie auf eine Karte setzen.
Weil es eben sein kann, wenn dieses eine Unternehmen, wenn der eine Windpark pleite geht, dann bin ich eben auch pleite, ne?
Genau. Man kann nicht davon ausgehen, nur weil ein Produkt nachhaltig ist. Und der Fehler, den macht vielleicht auch der ein oder andere Anleger, dass man denkt, okay, das ist nachhaltig, das ist ein gutes Produkt, deswegen habe ich da kein Risiko. Den Trugschluss, dem darf man bitte nicht auflegen, sondern man muss sich vorher immer genau informieren, was ist das eigentliche Produkt, wie lange liegt das Geld, welche Schwankungsrisiken sind da möglich und so weiter. Das sollte man in jedem Fall immer schauen, egal ob man sich für eine nachhaltige Variante oder für eine ganz konventionelle Variante entscheidet.
Was wären denn Ihre Forderungen als Verbraucherschützerin? Was muss auf dem Markt passieren, damit es für uns alle leichter wird, in nachhaltige Geldanlagen zu investieren?
Ja, also wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das Erste, dass die Informationen zu den Produkten einfach von den Anbietern transparenter und vor allen Dingen verständlicher formuliert wären. Also dass wirklich auch ja nicht Finanzexpertinnen und Experten recht schnell verstehen, um welches Produkt es sich handelt, welche Risiken da sind, welche Kosten und so weiter und so fort. Zweiter Wunsch wäre, dass in den Beratungen bei den Anbietern und aber auch den Werbung ehrlicher damit umgegangen wird, was das Produkt beinhaltet, auch was das Produkt bewirken kann. Und eine dritte Forderung wäre, dass auch mehr Produkte noch entwickelt werden, die dann eine echte Wirkung haben können.
Anke Behn von der Verbraucherzentrale Bremen über nachhaltige Geldanlagen. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Die EU versucht gerade zumindest bei grünen Geldanlagen für mehr Transparenz zu sorgen, indem sie festlegt, welche Art von Finanzprodukten tatsächlich ökologisch nachhaltig sind. Das Ganze läuft unter dem Schlagwort Taxonomie. Zentrale Knackpunkte hat die EU-Kommission aber vorerst ausgeklammert, weil sie politisch extrem umstritten sind. Darunter die Frage, ob auch Investitionen in Atomprojekte nachhaltig sein können. Allein bei der Idee greifen sich wahrscheinlich manche an den Kopf. Schließlich gab es erst diese Woche einen unrühmlichen Jahrestag.
In der Sowjetunion hat sich offenbar ein ernster Atomunfall ereignet.
Das Atomunglück in Tschernobyl. Auch der Beginn einer heftigen Diskussion. Wie soll man mit der Atomkraft umgehen? Die gleiche Frage stellt sich 35 Jahre später noch immer. Und zwar an der Börse. Zwar ist in Deutschland politisch der Ausstieg aus der Kernenergie längst beschlossene Sache. Weltweit sieht das aber anders aus. Egal ob in den USA, China oder Frankreich, überall entstehen neue Atomkraftwerke oder sind in Planung. Energieexperte Thomas Deser von Union Investment.
Atomkraft hat rein technisch betrachtet den Vorzug, dass keine CO2-Emissionen entstehen bei der Produktion. Deshalb sind verschiedene Staaten daran interessiert, auch diese Energieerzeugungsform weiter am Leben zu erhalten.
Auch Frankreich möchte an seinen derzeit 56 Atomkraftwerken festhalten. Sie seien unverzichtbarer Bestandteil des Strommixes, sagte Präsident Emmanuel Macron in einer Rede vor einigen Monaten. Die ökologische und energetische Zukunft hänge von der Kernenergie ab.
C'est que notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire.
Kann Atomkraft tatsächlich grün sein? Auch in der Finanzwelt wird darüber gestritten. Denn die EU-Kommission ist gerade dabei, eine Art Nachhaltigkeitssiegel für Investments zu erarbeiten. Die sogenannte Taxonomieverordnung. Sie soll Anlegern dabei helfen, auf den ersten Blick zu erkennen, ob ein Investment auch dem Klimaschutz dient und wirklich nachhaltig ist. Die Einstufung von Atomkraft ist in der EU bisher noch strittig. Für Henrik Ponsen, Nachhaltigkeitsspezialist bei Union Investment, ist die Sache klar.
Atomkraft ist nicht nachhaltig, denn Atomkraft geht mit Katastrophenrisiken einher.
Das sehen auch andere deutsche Vermögensverwalter oder Banken so. Etwa die Commerzbank. Sie schließt in ihren nachhaltigen Fonds Investitionen in Atomkraft aus. Der Vermögensverwalter der Deutschen Bank, DWS, ebenso. Die Begründung liegt auf der Hand, meint Henrik Ponsen.
Die Anreicherung von Uran, der Bau von Atomkraftwerken, der Rückbau, die Endlagerung, das sind alles Aktivitäten, die nicht CO2-emissionsarm oder gar frei sind.
Auch Kosten und Nutzen müssten realistisch betrachtet werden. Viele laufende Atomneubauprojekte seien im Vergleich zu Wind- und Solarenergie so teuer, dass sie sich für manche Regionen nicht lohnen, heißt es bei Union Investment. Hohe Risiken, hohe Kosten auf der einen Seite. Mit der Atomkraft drohe aber auch viel Ärger, sagt Vermögensverwalter Hendrik Leber von Arcatis Investment.
Als Fondsaufleger, als Fondskonzeptionist denke ich, dass ich immer einen großen Teil der Bevölkerung oder der Anleger gegen mich haben werde, wenn in meinem Portfolio die Kernkraft enthalten ist.
Den Klimawandel mit Atomkraft bekämpfen? An der Börse sieht man das unter Nachhaltigkeitsaspekten eher skeptisch. Die spannende Frage wird sein, ob die EU der Atomkraft am Ende doch noch ihr Gütesiegel gibt. Konstantin Röse, ARD Börsenstudio, Frankfurt.
Eine, die der Atomkraft ziemlich sicher kein Ökosiegel verpassen würde, ist die Umweltschützerin Brigitte Dahlbender. Erst vor wenigen Tagen hat die langjährige Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg ihr Amt abgegeben. Vorher hatte sie sich über Jahrzehnte unermüdlich für Umwelt- und Naturschutz eingesetzt, wie sie betont, auch im Interesse von uns allen.
Artenvielfalt und Lebensraumvielfalt ist nicht reiner Selbstzweck, ist nicht schönes Beiwerk, sondern ist letztendlich einer der Lebensgrundlagen für uns Menschen.
Für diese Überzeugung hat Brigitte Dahlbender über 30 Jahre lang gekämpft. Für eine gesunde Umwelt, saubere Luft und Artenvielfalt, gegen Gentechnik und schon in den 90er Jahren auch gegen die Atomkraft. Bekannt wurde sie aber vor allem als eines der Gesichter des Widerstandes gegen Stuttgart 21 und dort bei der sogenannten Faktenschlichtung als unerbittliche Kritikerin der Deutschen Bahn, die nicht alle Unterlagen zur Verfügung stellen wollte.
Ich stelle fest und muss feststellen, dass die Bahn sich einer qualifizierten Überprüfung von Stuttgart 21 und Neubaustrecke damit verweigert.
Dass Stuttgart 21 trotz aller Proteste dennoch gebaut wird, bezeichnete sie kürzlich als eine ihrer größten Niederlagen, der sie aber auch doch noch etwas Gutes abgewinnen kann.
Die Politik hat begriffen, dass man so ein großes zivilgesellschaftliches Engagement nicht weiter ignorieren kann.
Die gebürtige Kölnerin hat sich nicht nur beim BUND engagiert. In ihrer Wahlheimat Ulm war sie Stadträtin und Schöffin. Sie sitzt im Rundfunkrat des SWR und im Strategiedialog der Automobilwirtschaft. Mit der Verkehrspolitik des grün regierten Baden-Württemberg ist sie nicht zufrieden. Mit dem neuen Klimaschutzgesetz, das im letzten Jahr verabschiedet wurde, auch nicht.
Für den BUND ist das eine Bankrotterklärung. Das ist eine solche Weiterentwicklung im marginalen Bereich, dass es der Rede nicht wert ist.
Einen ihrer größten Erfolge kann sie aber noch zum Ende ihrer Amtszeit feiern. Als eine der vier Sprecherinnen des Volksbegehrens Artenschutz rettet die Bienen, treibt sie die Landesregierung vor sich her. Die stimmt, um eine Volksabstimmung zu verhindern, einem neuen weitreichenden Gesetz zum Erhalt der Biodiversität zu. So soll unter anderem der Biolandbau in den nächsten 9 Jahren auf 30-40% ausgebaut und der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel um bis die Hälfte reduziert werden. Kritik daran, dass auch Streuobstwiesen in Zukunft nur noch mit Erlaubnis gerodet werden dürfen, weist Brigitte Dahlbender zurück.
Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir eine Verpflichtung haben, diese Streuobstwiesen in Baden-Württemberg zu erhalten. Streuobstwiesen sind ein Hotspot der Biodiversität,
die ihr so besonders am Herzen liegt. Wenn die Trägerin des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg sich jetzt von der BUND-Spitze verabschiedet, dann kann Brigitte Dahlbender das in dem vollen Bewusstsein tun, dass ihr Umwelt- und Naturschutz in Baden-Württemberg vieles zu verdanken haben. Susanne Henn, SWR Umweltredaktion.
Und das war das Umweltmagazin Global. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie es gut.